Hallo und herzlich willkommen zu Deadline Diaries, dem Podcast zur abschließenden Arbeit. Mein Name ist Christoph Heher.
Mein Name ist Martin Peichl und wir haben heute einen besonderen Gast.
Genau, den Joachim.
Hallo, hallo.
Hallo. Und ja, du hast für deine abschließende Arbeit einen Videobeitrag produziert.
Mit dem schönen Titel Graffiti, die Stadt als Bildfläche.
Dazu haben wir viele Fragen.
Genau, wir haben uns den angeschaut, den Film. Ja, finden den sehr spannend, finden den sehr gelungen.
Ja, ist wirklich gut geworden. Und kannst du kurz erzählen, worum es in dem Film geht?
Ja, sicher. Erst einmal danke, dass ich da sein darf. Freut mich voll. Ist auch eine coole Möglichkeit, da über das Projekt, in dem ich schon lange Zeit irgendwie drinnen war, einmal zu sprechen, außerhalb von der ABBA-Präsentation. Und genau, also ich habe eben einen Film gemacht über Graffiti und habe mich da eher auf Salzburg fokussiert, weil ich eben in Salzburg wohne. Und mir ging es eigentlich darum, dass ich Graffiti für mehrere Leute irgendwie verständlicher mache, oder beziehungsweise ich habe es versucht und habe somit die Motivation der Writer, also der Graffiti-Praktizierenden, abgefragt und geschaut, was sie wirklich dazu treibt, das zu machen und was Ästhetik für sie ist. Die verschiedenen Styles von Graffiti habe ich auch kurz angepeilt und ja, mir ging es eigentlich darum, ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, was Graffiti für die Leute in der Szene ist, aber auch für die Leute außerhalb. Ja, genau, was es auch bewirkt für einen oder für die anderen.
Ich kann nur sagen, bei mir hat das funktioniert. Also ich habe voll viel gelernt bei diesem Video. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man die Writer nennt.
Ja.
Finde ich auch spannend in Bezug auf die abschließende Arbeit, die du ja auch sozusagen schreibst. Mhm. Und du hast sie geschrieben, dadurch, dass du einen Videobeitrag gemacht hast. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Graffiti-Szene zu porträtieren?
Ich bin aufgewachsen als immer schon eher kreativerer Bursch. Also meine Mutter ist Künstlerin, Malerin und ich habe halt immer irgendwie Bilderbücher und Comics und alle Arten von bildlicher Kunst konsumiert. Natürlich, Salzburg ist jetzt nicht eine Stadt wie Wien, aber es gibt Graffiti und wenn man dann durch die Straßen geht, als kleiner Bursche, schaut man hoch auf die Wände und man sieht da irgendwas und das flasht einen schon ziemlich. Oder wenn man im Urlaub ist in verschiedenen Städten und man merkt, da ist immer irgendwas und das ist überall ein bisschen anders, aber irgendwas hat es, was einen anzieht. Und ich habe in der Unterstufe einmal eine Präsentation drüber gemacht, wo ich drüber geredet habe, ob Graffiti jetzt Kunst oder Vandalismus ist. Es kann man eigentlich nicht beantworten, diese Frage, aber ich habe es damals schon versucht und irgendwie habe ich das dann auch als Grundstein genommen für eben meine abschließende Arbeit, weil ich glaube einfach, dass es als Video ein sehr gut einfangbares Thema ist. Also ich hätte über Raben geschrieben, über Rabenvögel und deren Zusammenhang zur Kultur und zur Literatur und dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt ein Video mache, wäre das viel cooler. Also für mich einfach ist diese Chance ist da und ich will das einfach ausnutzen. Ich bin abenteuerlich und ich probiere das jetzt einfach. Und wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt ein Video über Raben mache, dann bräuchte ich wahrscheinlich ein viel besseres Setup und es ist viel schwieriger, wenn ich jetzt irgendwelche Rabenaufnahmen machen will. Und Graffiti kann man einfach viel leichter greifen. Also da habe ich einfach, kann man schnell einen Kontakt zu Personen finden. Die sind dann oft jugendlich oder auf einer gleichen Ebene. Wie als wenn ich da jetzt mit einem Biologen oder einem Geisteswissenschaftler über rabende Literatur rede. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau und für mich war es einfach viel greifbarer und deshalb finde ich, dass es sich sehr gut als Video eignet. Das gibt's halt überall und kann man dann gut einfangen, glaube ich, mit der Kamera.
Also ich finde es schön, Joachim, dass du die aber als Chance wahrgenommen hast und gesehen hast. Ich finde, man merkt auch das Anliegen, wenn man den Film anschaut, mit dem du da reingegangen bist. Du arbeitest ja mit so klassischen Elementen der Reportage und des Dokumentarfilms. Wie hast du dich für diese Form entschieden? Wie war da der Prozess? Was war da der Hintergrund?
Genau, also ich habe wahrscheinlich schon zigtausende Dokumentationen gesehen und mir ging es selber schon noch darum, irgendwie Fragen an mich selbst zu stellen und die dann so gut wie möglich zu beantworten oder beantwortet zu bekommen. Und genau, so habe ich mich dann für eine Dokumentation entschieden. Ja, das ist dann ganz schnell gegangen. Ich habe dann schnell einmal im Kopf gehabt, was ich machen wollte mit dieser Dokumentation oder was für eine Art von Dokumentation ich machen möchte. Und dann hat sich eins und eins ergeben und irgendwie ist dann alles mit der Zeit mehr ins Laufen gekommen.
Die Bildgestaltung deiner Dokumentation über Graffiti ist sehr modern. Hast du diese Bildeinstellungen intuitiv gewählt oder hast du dich beraten lassen oder weißt du das einfach, wie man das macht, eine sozusagen professionelle Dokumentation, Videodokumentation?
Also ich glaube, das ist einfach ziemlich intuitiv. Also wie gesagt, ich habe tausende Dokumentationen, also generell jetzt gesehen und wahrscheinlich hunderte über Graffiti, weil es mir einfach ein cooles Mittel ist, Videos drüber zu machen. Ja, ich glaube, dann greift man einfach unbewusst ganz viele Elemente auf und zum Beispiel bei diesem, also ich habe mein Video so unterteilt, dass ich eben am Anfang, um ein bisschen reinzukommen ins Gefühl und ein bisschen in die Stimmung zu kommen, diesen kurzen Trickfilm, Spielfilm gemacht, wo ich eben selber mich als Schauspieler dargestellt habe und eben mit diesen paar coolen Kamerawinkeln und sowas, die sind mir einfach irgendwie dann eingeleuchtet, dass da cool ausschaut und das könnte super sein. Das habe ich schon, bevor ich die Kamera in der Hand gehabt habe, habe ich in meinem Kopf gehabt, wo filme ich was und wie filme ich das. So hat sich dann ergeben und bei den Interviews habe ich dann schon, also ich habe mich mit der Mutter eines Freundes getroffen und die arbeitet im Videobereich, also im Videoschnitt im Studio West in Salzburg und sie hat mir dann schon gesagt, ja, wie es am besten ist beim Interview, optimalerweise die Personen ja hinzusetzen und wie viel man vom Hintergrund zeigen sollte und sowas. Also ich habe dann schon geschaut, dass ich mich irgendwie vom Bildlichen das Beste raushol, weil das mir eher liegt, würde ich sagen. Mir ging es schon darum, dass ich ein visuell irgendwie was Ansprechendes gestalte.
Das ist dir gut gelungen. Also diese Interview-Szenen, das schaut wahnsinnig professionell aus. Und auch dieses Intro mit diesem Wow-Shot von oben, wo man zuerst sich nicht orientieren kann als Zuseher, Zuseherin. Und dann geht das Licht an und es ist wirklich gut gemacht, auch das mit diesem Spiel zwischen Tag und Nacht.
Ja. Joachim, du hast vorher gesagt, dass du so einen forschenden Zugang gewählt hast. Du wolltest schon Forschungsfragen stellen und die beantworten eben durch diesen Film, durch die Gespräche mit deinen Interviewpartnern. In dem Fall, glaube ich, muss man gar nicht gendern, Interviewpartnern. Und ich finde, das merkt man, diese Struktur merkt man deinem Film an. Da gibt es diese einzelnen Teile, diese einzelnen Segmente, die hast du dann mit so Einblendungen auch irgendwie so schön noch einmal benannt. Ja, jetzt reden sie über die Veränderungen von Graffiti, jetzt reden sie über illegale und legale Wände und das hast du dadurch so strukturiert. Und obwohl die Fragen nicht explizit gestellt werden in dem Film, sind sie da und strukturieren das Ganze. Also da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch aufgebaut wie klassische abschließende Arbeit oder klassische forschende Arbeit. Da sind Fragen gestellt worden, du hast die Antworten gesammelt und aneinander geordnet. Das fand ich sehr gelungen, das wollte ich noch sagen. Und genau, dieser Nacht- und Tag-Kontrast, wie der Christoph schon angesprochen hat, das fand ich auch ein sehr gelungenes Element, dass sozusagen die Graffiti-Arbeit, die in der Nacht passiert, die im Verborgenen passiert, dass die einen Platz bekommt in der Dokumentation und dass dann die Gespräche, die passieren dann wieder eher so am helllichten Tag. War das von Anfang an klar, dass du so eine Form wählen magst, so ein Hin- und Her-Pendeln zwischen Tag und Nacht, oder war das auch etwas, was du intuitiv beim Arbeiten dann rausgefunden hast?
Also gewisserweise war es wieder intuitiv, aber mir ging es schon von Anfang an darum, eben diese verschiedenen Seiten von der Graffiti-Kultur oder wie man das sieht, zu zeigen. Und eben da haben wir auf der einen Seite das Illegale, was in der Nacht passiert und was möglichst keiner bemerken soll, und auf der anderen Seite Street Art oder schon mehr in die Street Art gehende Richtungen wie und legales Graffiti, was dann auf legalen Wänden passiert. Bei der illegalen Sprayer waren vermummt. Aber es sollte trotzdem noch ein bisschen dieser Zugang zum Legalen überhaupt da sein.
Was du schon gesagt hast, Martin, dass der Aufbau ein bisschen einer forschenden Arbeit ähnelt, mit diesen strukturierenden Themen, die Fragen hören wir ja nicht, hast du ein Drehbuch verfasst, ein Skript, ein Storyboard gezeichnet, vielleicht sogar als Vorbereitung für diesen Ablauf?
Genau, also ich bin so vorgegangen, also ich habe eben, wie schon gesagt, irgendwie irgendwas in meinem Kopf gehabt. Das hat erst einmal raus müssen. Also ich habe meine Ideen gehabt, die ich einfach unterbewusst gesammelt habe durch verschiedenes Material, eben durch verschiedene Dokumentationen oder Filme. Das war aber noch in meinem Kopf. Das hat irgendwie raus müssen und dann habe ich eigentlich begonnen, einfach mal mich selbst zu fragen, was will ich eigentlich haben? Gibt es irgendwelche Fragen, was ich wissen will? Gibt es was ich beantwortet haben will? Dann habe ich mir gleich am Anfang so 7 Leitfragen einfach gestellt. Immer wenn man dann wieder rauskommt, habe ich geschaut, okay, kann ich jetzt irgendwie wieder auf das zurückkommen? Also mir persönlich hat es sehr, sehr geholfen, einfach diese gewisse Struktur zu haben. Und aus diesen, auch wenn es nur 7 oder 5 oder 3 Fragen sind, ergeben sich dann so viele andere Fragen. Dann habe ich mir auch einmal eine Mindmap gemacht, das kann ich nur sehr empfehlen, eine Mindmap. Und da habe ich die verschiedenen Interviewpartner, die ich schon ausgewählt habe, runtergeschrieben und dann die verschiedenen Punkte, was ich mit denen besprechen will. Also ich habe mir natürlich zu jedem Interviewpartner vorher überlegt, was will ich jetzt von dem haben, über was könnte der cool reden, also wo kennt er sich super aus. Das ist dann ja irgendwie entstanden, dann habe ich die Sachen alle aufgeschrieben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich vorher eine Struktur überlegt und auch niederschreibt, weil wenn es nur im Kopf ist, dann vergisst man es vielleicht und dann kann man nicht darauf zurückgreifen oder es ändert sich und es fällt einem gar nicht auf. Aber so hat man immer wieder was, auch wenn man jetzt irgendwo abschweift, kann man wieder zurück zu diesen Basic-Fragen kommen, zu seinem Skript.
Ja, es gefällt mir gut, diese Leitfragen wirklich als Orientierungshilfe und als so ein Anker, wo man immer wieder, wie du gesagt hast, zurückkommt. Es gibt, ich glaube, das passt jetzt ganz gut dazu, es gibt ein Zitat von einem Sprayer, von einem Writer in deiner Dokumentation. Und dieses Zitat geht in etwa so: Wenn ich die Linie ziehe, dann ist sie eben so, dann kann man sie nicht mehr großartig bearbeiten. Und diesen Film, den hast du ja sehr wohl bearbeiten können, das merkt man auch, da steckt sehr viel Arbeit drinnen. Wie viel, vielleicht kannst du da ein bisschen noch das ausführen, wie viel Arbeit da dann wirklich drinnen steckt, wie dieser Prozess für dich war und vor allem auch, wo hast du dann gesagt, das ist die letzte Linie, die ich ziehe und jetzt ist dieser Film einmal für mich fertig, jetzt gehe ich damit sozusagen nach draußen.
Das ist auch sehr schön. Also ich habe am Anfang gedacht, bevor ich jetzt, wo es ihm diese Frage gab, soll ich jetzt eine VWA schreiben oder ein Video machen, habe ich mir gedacht, okay, eine VWA, da muss ich 30 Seiten oder sowas schreiben und das interessiert mich einfach nicht.
Und wenn wir von VWA sprechen, dann sprechen wir sozusagen von einer klassischen, genau, von einer klassischen abschließenden Arbeit.
Genau. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Video mache, das mache ich in einer Woche. Eine Woche filme ich, suche das Material zusammen und dann schneide ich vielleicht eine Woche. Und da bin ich dann schon ziemlich falsch gelegen. Also vor allem ich war jetzt wirklich im Videoschnitt überhaupt, also eine ziemliche Laie, würde ich sagen. Ich habe natürlich ein paar Basics habe ich gekannt und ich habe gewusst, was ich haben will. Aber technisch gesehen war ich einfach auf keinem guten Stand, auf dem man jetzt ein Video machen würde in einer Woche. Also bei mir ist dann schon um einiges mehr Zeit draufgegangen. Ich habe gebraucht von Oktober bis Jänner, Ende Jänner habe ich gefilmt eigentlich. Da halt immer wieder die verschiedenen Interviewpartner zusammengeholt. Es dauert natürlich auch, wenn man nicht diese fixen Kontakte hat, muss man mit denen Termine ausmachen und dann wird ein Termin abgesagt und sowas. Genau, und da geht natürlich auch viel Zeit drauf. Den Schnitt alleine, das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Also man hat dann ja unendlich an Material. Ich habe 100 GB Filmmaterial gehabt und da muss man aus dem einmal aussortieren. Da habe ich Ende Jänner angefangen, glaube ich, und den schlussendlichen Schnitt, wie man dann im Video sieht, habe ich dann in einer Woche mit Fulltime zusammengeschnitten. Also ich war dann eine Woche vor der Abgabe der abschließenden Arbeit doch nicht so ganz zufrieden mit dem, was bis jetzt da war. Und dann habe ich eigentlich alles nochmal in einen Kübel geworfen und nochmal neu zusammen strukturiert und zusammen gemixt. Würde ich nicht empfehlen. Ich würde es empfehlen, dass man so früh wie möglich beginnt, schon die einzelnen Sachen zusammen zu schneiden. Und dann hat man einfach viel mehr Struktur und viel mehr Überblick. Genau. Und fertig war ich dann eigentlich, wo die Abgabe war, es war wirklich auf den letzten Drücker bei mir. Ich hätte noch gerne weitergearbeitet, habe das auch überlegt, dass ich jetzt im Nachhinein weiterarbeite und werde ich wahrscheinlich auch noch machen, wenn die Zeit da ist. Ja, ich glaube, man ist da eigentlich, also ich selber, ich bin da wahrscheinlich nie zufrieden. Von außen wirkt es anders. Ich habe dann mit dem Ton habe ich geendet und das war glaube ich, ein Schlusspunkt. Wenn überall ich das Gefühl gehabt habe, dass vom Ton was passt und es halbwegs flüssig durchläuft, das Video, dann war ich für mich jetzt erst einmal fertig für die Abgabe.
Du hast gerade den Schnitt angesprochen. Mhm. In dem Interview mit unseren zwei Expertinnen, mit den zwei Regisseurinnen, wollten die Schülerinnen wissen, welche Technik verwendet worden ist, also quasi welche Kamera, Stative, Licht, Ton, aber auch Schnittprogramm. Welches Schnittprogramm hast du verwendet? Und oder hast du mehrere verwendet?
Ich habe mehrere tatsächlich verwendet, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Also ich habe mich zuvor mit einem Kollegen zusammengesetzt und der hat mir eben gesagt, also der geht in die HTL und macht Videoschnitt dort jeden Tag. Ich habe den gefragt, ob der mir ein bisschen die Basics zeigen kann und mich ein bisschen einweisen kann und mir hinterher helfen kann. Und der hat natürlich von seiner Schule das ganze Adobe-Paket zusammengestellt bekommen. Und wenn man sich das leisten kann oder wenn man das zur Verfügung hat, würde ich das auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann kann man die verschiedenen Illustrator und die verschiedenen Projekte nutzen, um jetzt coole Titel zu machen und sowas. Die Timeline am Ende habe ich dann mit DaVinci Resolve geschnitten, also mit der Gratis-Version, und das reicht auf alle Fälle. Also da hat man so viele Werkzeuge, die man benutzen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute, meiner Meinung nach ein gutes Schnittprogramm, mit dem man auf jeden Fall arbeiten kann und was nicht zu technisch ist.
Aber es sind beides sehr professionelle Schnittprogramme. Mhm. Viele Schülerinnen und Schüler schneiden privat auf ihren Smartphones mit verschiedenen Apps, wie CapCut zum Beispiel. Würdest du sagen, reichen solche Apps, um ein Video zu produzieren für die abschließende Arbeit?
Ja, das darf, glaube ich, jeder selber entscheiden. Also es kommt natürlich darauf an, was man für Ansprüche hat. Und mir persönlich war es einfach also vom Komfort wichtiger, dass ich einen großen Bildschirm habe. Für mich haben diese zwei Programme eigentlich, die waren sehr übersichtlich, finde ich. Und man hat trotzdem extrem viele Werkzeuge und kann viel arbeiten.
Ich habe rausgehört, dass es Sinn macht, sich für eines dieser Programme mal zu entscheiden. Auch eines zu finden, mit dem man gerne arbeitet und gut arbeitet und leicht arbeiten kann, und sie dann halt dann einzuarbeiten. Das würde ich mal mitnehmen als Tipp.
Genau, genau. Weil bei mir war es dann so, ich habe eben vorher einen Großteil mit Adobe Premiere geschnitten, habe dann aber eben dieses Programm nicht mehr gehabt, weil mir das Abo ausgelaufen ist, und bin dann wollte auf DaVinci Resolve umsteigen, und da ist das Transferieren eher schwieriger. Dann ist schon alles eingebacken und man kann oft nichts mehr ändern. Man muss eigentlich alles wieder neu machen.
Dann bleiben wir vielleicht bei der Technik. Mhm. Was für eine Kamera hast du verwendet? Hast du Stative verwendet? Hast du selbst gefilmt oder haben andere Leute für dich gefilmt? Wie hast du das mit dem Licht geregelt, mit dem Ton? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, zu diesen technischen Voraussetzungen?
Ja, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Also natürlich, man könnte alles, wenn man eine gute Handykamera hat, kann man, wenn man will, auch alles mit dem Handy filmen. Aber auf die Sachen, auf die ich angewiesen war, waren eigentlich ein Stativ und gute Mikrofone. Der Ton ist ja beim Video wahrscheinlich wichtiger sogar als das Bildmaterial. Das funktioniert meiner Meinung nach mit einem Handy-Mikrofon meistens nicht. Also ich habe mir dann eben von der Mutter eines Kollegen Mikrofone ausgeborgt, professionelle Mikrofone, und mit denen gearbeitet. Und ich habe als Kamera eine Canon M50 verwendet. Das ist eine gute Einsteigerkamera, kann 4K filmen, aber braucht man nicht unbedingt. Also ich habe alles in 1080p gefilmt. Das reicht dann auf jeden Fall auch und ist für den Schnitt auch um einiges angenehmer, weil alles viel schneller funktioniert. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man eine Kamera zur Verfügung hat, diese verwenden, und man braucht auch ein Stativ, vor allem wenn man jetzt Interviews filmen möchte. Und es hilft natürlich auch, dass man sich eine zweite Person dazu holt. Also dann macht man zu zweit mit einem Interviewpartner eben das Interview. Dann kann sich einer mehr um die Technik kümmern und der andere kann sich wirklich mehr auf die Fragen konzentrieren und schauen, dass das alles gut läuft. Da würde ich einfach sagen, dass es schon wichtig ist, dass man mit der Technik vertraut ist, weil sonst kommt das Eigentliche, also das Material, was dann rauskommt, und die Fragen, der Inhalt, der kommt dann einfach zu kurz. Da würde ich sagen, am besten ist, man filmt mit dem man sehr vertraut ist, aber trotzdem auch einen gewissen Qualitätsstandard rausbekommt.
Hast du so Tonangeln verwendet oder welche Mikrofone hast du verwendet? Du hast vorher gesagt, professionelle Mikrofone.
Ich habe so Ansteckmikrofone verwendet, die kann man dann mit einem Lavalier verbinden und einfach beim Pullover oder beim Leihwall anstecken und mit Bluetooth mit der Kamera verbinden. War mir einfach persönlich irgendwie lieber als eine Tonangel, weil es dann schon ist einfach kleiner und praktischer fast, und das geht dann auch ganz schnell über die Kamera, wenn man sich ein paar YouTube-Videos anschaut und sich mit den Werkzeugen etwas vertraut macht, dann läuft das ganz gut, glaube ich, über sowas. Also ich habe genau so ein, ich glaube von Go, ich bin mir nicht sicher, wie der Name heißt, müsste ich nachschauen, so zwei Mikrofone, also gibt es einen Receiver und dann hat man noch zwei Aufnahmegeräte. Und die kann man, wenn man will, noch mit einem Lavalier-Mikrofon verbinden. Und das haut, finde ich, ganz gut hin.
Wir werden natürlich auf dein Video in unseren Shownotes verlinken, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Bild machen können. Und auch sehen, da gibt's, der spielt alle Stücke, da gibt's Einblendungen, wenn die Interviewpartner dran sind, da gibt's einen Disclaimer am Anfang, da gibt's die Credits am Schluss, die Writer, die anonym bleiben wollen, deren Stimmen werden, die sind nicht nur vermummt, wie du gesagt hast, deren Stimmen werden verzerrt. Musik kommt zum Einsatz. Und das ist auch immer so ein interessanter Punkt für SchülerInnen. Woher nimmt man Musik, wenn man jetzt einen Film gestalten möchte, weil ja die doch, wie wir alle wissen, keine Rolle spielt und auch irgendwie die Aufmerksamkeit und die Stimmung von einem Film mitbestimmt und lenkt. Also woher hast du deine Musik genommen?
Voll, das war auch für mich ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich, man überlegt dann, das wäre ein cooles Lied und das wird da super dazu passen. Aber es geht leider nicht immer so einfach. Also die meisten Sachen sind halt copyrights-technisch geschützt und die darf man einfach nicht so verwenden. Zumindest war mir das nicht klar und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen und habe mich dann für lizenzfreie Musik entschieden. Was aber auch cool wäre, was ich auch überlegt hätte, dass ich mit ein paar Kollegen, die selber Musik machen, deren Musik verwende oder... Wenn man will, kann man auch einen Künstler fragen persönlich, aber die Frage ist, ob der dann zurückschreibt und ob er die Rechte dann freigibt. Aber ich glaube, dass man mit lizenzfreier Musik auf YouTube oder sonstigen Plattformen eigentlich ganz gut zurechtkommt. Da habe ich mich dann einfach durchgehört und ganz viele Lieder angehört oder ganz viele so, die genau für solche Zwecke geeignet sind. Gibt es auch verschiedene Plattformen, die extra sowas zur Verfügung stellen.
Super, dass du darauf geachtet hast, dass du lizenzfreie Musik verwendest. Du hast die von YouTube. Mhm. Es gäbe dann noch, glaube ich, das Free Music Archive und Pixabay.
Genau, Pixabay ist auch sehr gut.
Und stellt auch lizenzfreie Musik zur Verfügung.
Computer habe ich einfach mein Laptop verwendet, solange der halbwegs solide arbeitet. Und wenn man jetzt nicht alles in 60 Frames und 4K filmt, geht es auf den meisten Geräten ganz gut. Was mir auch noch sehr geholfen hat, dass ich mir einen zweiten Monitor dazu geholt habe und da kann man zwischen den Screens hin und her wechseln und das war eigentlich der größte Komfort beim Schneiden, dass ich zwei Monitore gehabt habe.
Nochmal zum Film selbst. Mhm. Du hast am Anfang diesen Disclaimer und in deinem Film geht es um Graffiti und da gibt es zwar legales, aber auch sehr viel illegales Graffiti und hast du das Gefühl gehabt, es braucht diesen Disclaimer oder hast du dich rechtlich beraten lassen? Hast du das Gefühl gehabt, du musst dich absichern?
Ja, ich habe Aufnahmen hergenommen, die mir zugeschickt worden sind, wo eben Leute gesprüht haben und ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob das jetzt unter irgendein Gesetz fällt, aber für mich war es einfach wichtig, dass das sind illegale Aktionen, die da in meinem Video vorkommen und ich glaube, dass es besser ist, wenn man die kennzeichnet. Ich hätte mich da einfach unter den Journalismusschutz gesetzt oder... Dass ich persönlich habe ja nichts, ich bin ja dafür da, dass ich das dokumentiere. Wenn ich das nicht machen würde, wenn ich diese illegalen Aufnahmen nicht zeigen würde oder zeigen könnte, dann wäre das ja in einer gewissen Weise eine Zensur und das, finde ich, geht einfach nicht. Und deshalb war das für mich wichtig, dass ich sowas drinnen habe in meinem Video. Vor allem, weil es so ein wichtiger Teil dieser Graffiti-Szene ist, eben das Illegale oder eigentlich oft einmal auch der Hauptbestandteil von Graffiti ist dieses Illegale. Das war für mich wichtig, dass ich das im Video drin habe und eben, ich glaube, so ein Disclaimer ist ganz gut.
Einer deiner Interviewpartner sagt ja, dass er früher hat er legales Graffiti total abgelehnt. Das war grauenvoll für ihn und nur illegales Graffiti war echtes Graffiti. Und mittlerweile hat er gesagt, ist er älter geworden und jetzt sieht er das ein bisschen anders. Wie ist das für dich? Hast du da eine persönliche Präferenz? Und oder... Wie stehst du zu diesem Spannungsfeld zwischen legalem und illegalem Graffiti?
Also für mich persönlich gehört beides zu Graffiti. Also legales Graffiti hat sowohl seine Berechtigung wie auch illegales. Wobei man, finde ich, schon unterscheiden sollte. Also legales Graffiti ist was ganz anderes als illegales Graffiti. Es sind auch zwei ganz unterschiedliche Motivationen dahinter. zum Beispiel beim illegalen Graffiti geht es vielen Leuten einfach viel mehr um diesen Nervenkitzel und auch darum, sein Revier in Anführungszeichen zu markieren und anderen aus der Szene zu zeigen, hier bin ich. Und bei legalem Graffiti geht es, glaube ich, vielen Leuten einfach darum, was Cooles zu machen, ein cooles Piece zu machen und technisch oder vom Künstlerischen einfach makellos zu sein. Insofern unterscheiden sich diese zwei Sachen schon sehr. Graffiti hat mit Illegalität begonnen und würde auch kein Graffiti mehr sein, wenn's legal wird. Der Meinung bin ich, aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Man kann sich voll ausprobieren, man kann einfach das Gefühl für die Dosen bekommen, für die Cans. Dann kann man auch, wenn man will, illegale Graffitis besser machen oder auch nicht.
Wir haben jetzt schon oft über die Interviewpartner gesprochen, aber noch nicht, wie du die gefunden hast, wie du die ausgewählt hast, wie diese Interviews zustande gekommen sind.
Mir war es wichtig, dass ich Interviewpartner habe, die sowohl in der Graffiti-Szene wirklich lebhaft drinnen sind und illegales sowie auch legales Graffiti machen, aber auch eine Person zu haben, die ein bisschen reflektierter darüber sprechen kann, die eine gewisse Bildung in diesem eine gewisse Fachbildung in diesem Fach hat und diesem Element hat, ja, einfach professionell drüber sprechen kann. Und da habe ich eben mit dem Michael Töpfer, mit dem Muck, eine, glaube ich, sehr gute Person gefunden. Und das war jetzt bei mir in Salzburg einfach sehr leicht. Also jeder in der Graffiti-Szene kennt den und viele Pädagogen, viele Lehrer kennen den natürlich auch, weil er immer wieder Workshops anbietet oder angeboten hat in den verschiedensten Schulen. Und so habe ich sehr schnell zu dem den Kontakt jetzt gefunden, einfach auf seine Website gegangen und E-Mail-Adresse oder ich habe mir gleich die Telefonnummer habe ich mir von irgendwem schicken lassen und ihn da angeschrieben. Und die meisten Leute, die so in Jugendarbeit und sowas arbeiten, machen da auch sehr gern mit. Und wenn man die nett fragt und zeigt, dass man da wirklich ein Interesse darin hat und wirklich sich mit denen treffen will und was von denen wissen will, dann interessiert es die meisten Leute, die machen dann auch meistens mit, weil da können sie über ihr Element einfach reden und kennen sich super aus. Und zu den anderen zwei Personen habe ich den Kontakt dann großteils über verschiedene Ecken geknüpft. Das war aber dann auch fast schwieriger als den Kontakt zum Muck, zum Michael Töpfer zu binden, weil das eben Personen sind, die illegale Tätigkeiten praktizieren und sich so mit so einem Video vielleicht preisgeben könnten oder wenn sie es dumm machen, sagen könnten, ja, da bin ich und die Polizei schaut das Video an und dann schaut es vielleicht schlecht für sie aus. Genau, und dann habe ich eben verschiedene Leute gefragt, ganz viele. Also ich habe mehrere Writer gefragt, die ich interessant gefunden habe oder interessant gefunden hätte. Und viele haben natürlich abgelehnt, weil es ihnen einfach zu unsicher war oder sie jetzt schon davor Probleme gehabt haben mit diesem illegalen und das einfach vermeiden wollten. Und es entsteht natürlich ein gewisses Risiko dadurch. Aber ich habe versucht, das eben mit dem Zensieren der Stimmen und mit dem Vermummen Sturmmasken oder mit den T-Shirts, was die Writer über ihren Köpfen getragen haben, diese Anonymität zu bewahren.
Spannend.
Diese Anonymität ist natürlich auch ein wichtiger Punkt von Graffiti selbst und das kann man da durch sowas auch ganz gut vermitteln, glaube ich.
Ein interessantes Spannungsfeld zwischen Anonymität, wahren, gleichzeitig seinen Writer-Namen überall insprayen.
Ja,
das also ist auch was. Ist extrem bekannt in der Szene, aber nicht.
Genau. Ja, man, das ist auch was mich persönlich so fasziniert an dieser Ausdrucksform, dass, sind einfach Personen und ich kenne eigentlich nur diesen Namen der Personen, aber oft weiß man nicht, wie die ausschauen oder wer das jetzt wirklich ist. Man ist so bekannt, aber auch so anonym und keiner weiß eigentlich, wer du bist und das ist, was glaube ich auch viele Leute sehr flasht und dazu motiviert oder zu einem Teil motiviert, Graffiti zu praktizieren.
Mich hat das Alter ein bisschen überrascht. Also sie haben, dass sie sehr jung wirken, deine Interviewpartner. Und ich meine, ich hätte es mir vielleicht denken können, wenn ich drüber nachgedacht hätte, aber es war dann schon so, okay, der ist bekannt in der Szene, ist aber erst, keine Ahnung.
Mhm. Schwierig zu sagen, also die Anonymisierung hat geklappt.
Ja, absolut.
Genau. Oh,
ja.
Also ich habe für mich eine spannende Parallele entdeckt zwischen abschließenden Arbeiten und Graffiti, wie es in deiner Dokumentation, in deinem Film porträtiert wird. da beschreibt einer von den Writern eben, dass dem Ganzen geht ein tagelanges Sketchen voraus. Dann muss man den Spot auswählen, das heißt die Stelle auswählen, wo das Graffiti dann landen soll. Man muss die Farben auswählen und dann erst passiert der Akt des Sprayens. Und irgendwann wird das Produkt dann sichtbar, wenn die Sonne aufgeht oder wenn Licht drauf fällt. Und dann bekommt man vielleicht das eine oder andere Feedback, direkt oder indirekt. Und sehr viele Sachen, die, finde ich, treffen auch eben auf so eine abschließende Arbeit und die einzelnen Phasen zu, dass man da eben sich im Vorfeld lange damit beschäftigt und sehr viele Fragen auf dem Weg dorthin bis zur Umsetzung beantworten muss. Jetzt reicht es ja nicht, für die abschließende Arbeit einen Film zu machen und den irgendwo hochzuladen, sondern du musstest ja das Ganze auch dokumentieren, eine Dokumentation, eine schriftliche verfassen. Wie bist du das angegangen? Wie können wir uns die Dokumentation von deinem Film vorstellen?
Ja, ist auch ein sehr wichtiger Punkt und der auch am Anfang dann eher abschreckt, weil da macht man dann eh schon ein ausführliches Projekt und dann macht eine Dokumentation oder ein Video und da muss man noch drüber schreiben. Aber es ist dann doch schneller erledigt, als man denkt. Also am besten ist es, man setzt sich nach jeder Einheit hin und überlegt, was habe ich jetzt gemacht und schreibt es einfach stichwortartig kurz zusammen. Also wenn ich jetzt ein Interview gemacht habe oder auch wenn ich nur die Überlegungen gemacht habe, wo ich mich am Anfang hingesetzt habe, das ist, glaube ich, am besten, wenn man das gleich auch einfach dokumentiert und aufschreibt. Da habe ich das gemacht. Genau, das war dann einfach wie so ein Bericht über dieses Projekt. Da habe ich begonnen, chronologisch einfach mit der Ideenfindung und einfach mit meinem Interesse, von wo das alles kommt und warum ich mich für das Video entschieden habe.
Wie ausführlich ist das jetzt geworden bei dir? Wie kann man sich das vorstellen, vom Ausmaß her auch?
Genau, also ich habe vom Seitenmaß, glaube ich, dann 14 Seiten gebraucht und vom Text her, also ich habe ein Abstract geschrieben für eine Seite und dann kommt man in den Flow. Eine Einleitung, dann zu jedem Step, den man macht, zu den Überlegungen, zu jedem Interview und zu jedem Mal irgendwas filmen. Wenn man sich da kurz was zusammenschreibt, direkt nachdem man es gemacht hat, kann man das nachher auch von mir aus mit Hilfe von KI ganz gut verbinden und wenn man dann selber einfach noch seine Worte reinbringt, kommt man da auch ein gutes Maß. Also ich habe zu jedem Interviewpartner, glaube ich, eine bis eineinhalb Seiten geschrieben, schon ausführlich, aber eigentlich ist es nicht so viel.
Du hast zu verbinden von Textteilen KI-Tools verwendet. Mhm. Was hast du da verwendet und wie hast du die verwendet?
Mhm. Also ich hab jetzt nicht die KI verwendet, um mit dem Text zu schreiben. Also ich habe meine Stichworte gehabt und gehabt, was in dem Interview passiert ist. Aber ich habe mir dann recht oft einmal geholfen, einfach diese Dinge in einen Text umzuformulieren und dann habe ich es selber nochmal mit eigenen Worten einfach umgeschrieben und ich glaube, wenn man das kennzeichnet, wo man die KI genutzt hat, ist es auch kein Problem.
Und wenn man das mit der Betreuungsperson
bespricht,
inwieweit.
Ja, und ich habe jetzt persönlich, ich habe einfach ChatGPT verwendet. Natürlich ich war dann mit dem, was ich als Erster bekommen habe, nicht zufrieden und man muss dann noch viel weiterarbeiten. Es ist nicht so, dass ich meine paar Sachen aufschreibe und dann haue ich das einmal da rein und dann ist es fertig. Nein, ich habe da schon lang geschrieben dann und selber umformuliert und geschaut, wie klingt das wirklich, also wie vermittelt das wirklich, was ich gemacht habe und das kann einfach ein Computer noch nicht so gut. Also der bringt einfach noch nicht diese Emotionen da rein und die haben bei mir schon eine wichtige Rolle gespielt, weil es eben ja im Video auch diese gewissen Emotionen catchen sollte.
Das heißt, es ist hilfreich, bei gewissen Bearbeitungsschritten KI-Tools zu verwenden, aber um es zu deinem Text zu machen, hast du dann noch einige Überarbeitungsschritte oder waren noch einige Überarbeitungsschritte notwendig?
Genau, ja.
Wichtig ist was du ja gesagt hast, das transparent machen von diesen Prozessen beim wissenschaftlichen Arbeiten und dass man halt für das, was am Schluss dort steht, halt die Verantwortung übernimmt und sagt, das, was am Ende rauskommt, das ist das, wofür ich als Autor, Autorin halt gerade stehe auch, ja.
Und wo ich sonst noch KI verwendet habe oder wo es mir persönlich sehr hilfreich war, war eben beim Formulieren der Fragen für die Interviewpartner. Also ich habe mir jetzt für jeden Interviewpartner schon im Vorhinein irgendwie in meinem Kopf ausgemacht, was will ich von dem wissen? Alles, was mich zu dem interessiert oder was ich irgendwie herauskriegen will, habe ich dann aufgeschrieben und einfach in den Chatbot reingehaut und der hat mir dann, weiß ich, gewisse 20 Fragen oder sowas draus gemacht. Und natürlich, man stellt die dann anders, aber man hat dann immer was, an das man sich halten kann. besonders am Anfang kann das einem sehr helfen. Also für die ersten paar Fragen, wenn man da was Aufgeschriebenes hat, also wenn man will, kann man die natürlich selber zusammenschreiben, aber ich bin nicht so der Typ, der so gern schreibt. Und da hat mir das dann schon sehr geholfen. Formuliert habe ich es dann im Interview meistens eh anders. Ich habe ja auch mit sehr jungen Leuten zusammengearbeitet und die waren sich dann oft nicht sehr sicher. Und denen habe ich dann meine Fragen in ChatGPT also umgewandelt nochmal, dass er circa ein Bild hat, was ich von ihm will. Natürlich kommt es dann immer anders und auf jeden Fall nicht zu viele Fragen hergeben oder zu viel hergeben, weil dann ist es einfach ein aufgesetztes Interview und es verliert einfach diesen Biss und es wird einfach irgendwie lätschert und nicht mehr spontan und es lebt ja auch von dieser Spontanität.
Genau, ja.
So wie Graffiti.
Wie dieser Podcast.
Du hast dann dein Video fertig, produziert, veröffentlicht auf YouTube. Deine Dokumentation ist fertig, du hast das abgegeben. Dann stehst du vor der Herausforderung, dass du das präsentieren musst und diskutieren musst. Wie ist diese Präsentation verlaufen? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich persönlich, ich habe einfach am Anfang meiner Präsentation einen Videoausschnitt gezeigt. Da habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten, kurz und eine Art Trailer, kann man sagen. Und das hat einfach nochmal ein bisschen diese Stimmung in den Präsentationssaal reingebracht. Dann habe ich mich eigentlich ziemlich an meine Dokumentation gehalten, was Graffiti überhaupt ist und was es für die Leute ist. Und dann bin ich weitergegangen, also meine Erkenntnisse, habe ich gesagt, und einfach den Verlauf, wie ich es angegangen bin. Ich habe mich da ziemlich an meine Dokumentation gehalten, an meine schriftliche Dokumentation. Aber das kann man für sich dann selber entscheiden, da kann man ziemlich kreativ werden. Und ich habe als Format einfach ganz klassisch eine PowerPoint gewählt. Genau.
Schöner Dreischritt, ganz kurz ein bisschen Definition reinbringen, dann die Erkenntnisse zusammenfassen und den Prozess schildern. Gerade bei so einer Videoproduktion, glaube ich, ist es eine gute Struktur.
Und gleichzeitig hast du ein zweites Video produziert, diesen Trailer, der wie das Abstract zur Dokumentation funktioniert.
Genau. Also es ist eigentlich wie meine Dokumentation, wie meine schriftliche Dokumentation der abschließenden Arbeit, nur dass ich es gesprochen habe, also natürlich nicht so ausführlich. Und vorher habe ich nochmal kurz einen Abstract durch diesen Trailer eben gezeigt. Und der hat dann da kommt man dann selber auch viel mehr rein. Dann sind die Leute da und sehen, was du gemacht hast. Das schauen ja dann oft auch viele Leute einfach zu, die den ganzen Film nicht gesehen haben. Und sowas ist auch cool. Und ich glaube, das kann man wenn man schon ein Video macht, auch sehr gut als Mittel verwenden dann.
Wir hoffen natürlich auch, dass viele Schülerinnen und Schüler diesen Podcast hören, wenn sie vorhaben, eine Videoproduktion für ihre Arbeit zu machen. Was sind so deine Top 3, 4, 5 Tipps für Leute, die sich für dieses Format interessieren?
Ja, verschafft euch eine Struktur und schreibt euch wirklich zusammen, was wollt ihr haben? Was will ich am Ende dieser Produktion haben? Also macht ihr schon ein gewisses Bild in eurem Kopf? Im Endeffekt ist es dann meistens anders, aber das hilft sehr. Und dann einfach so früh wie möglich anfangen und immer in kleinen Schritten arbeiten und dann ist es alles um einiges weniger stressig. Ich finde es auch wichtig, dass man kann sich auch Hilfe holen und von Leuten, vor allem wenn man jetzt im Bereich Video nicht sehr vertraut ist, dann holt man sich Hilfe und schaut sich viele YouTube-Videos an. Und wenn man diese technischen Hürden überwunden hat, dann kann man auch ins Künstlerische mehr gehen. Und nochmal zusammengefasst, Struktur verschaffen, früh genug anfangen und auch aber ein Limit setzen. Also nicht zu viel, weil es ist ein Schulprojekt und man muss sich einen gewissen Rahmen setzen, nicht zu viel versuchen, sondern wenn man diese paar Sachen hat, diese paar Leitfragen hat, und dann immer wieder auf die zurückkommt und die dann einfach ausführlich bearbeitet, dann kommt man auf ganz viel Material. Und genau das ist im Videoschnitt natürlich auch sehr wichtig oder im Videobereich, dass man nicht so viel macht. Also man hat ja dann extrem viel Material und man muss eben aussuchen aus dem. Und wenn man sich dann eben an seine Leitfragen haltet, dann geht es, glaube ich, ganz gut, dass man einen gewissen Rahmen einhält.
Vielleicht kann man sich auch deinen Interviewpartner als Vorbild nehmen, den Muck, der sagt, glaube ich, dass die Perfektion vielleicht gar nicht das ist, was beim Graffiti wichtig ist, die kleinen Fehler gar nicht unbedingt alle übermalen muss oder übersprayen muss, sondern dass das auch mit Fehlern ein gutes Produkt oder ein gutes Graffiti ist und man irgendwann sagen muss, okay, jetzt reicht's, es passt, es ist gut, es gefällt mir.
Genau. Wenn diese Fehler Teil des Prozesses sind.
Ja.
Und die ja auch etwas aussagen über das, was man da reingesteckt hat, wie es einem damit gegangen ist.
Dass die Sichtbarkeit von diesen Fehlern kein Problem ist.
Und das ist ja auch wichtig bei der abschließenden Arbeit, dass du diesen Prozess ja auch dokumentierst und wenn du was lernst dabei und auch diese Fehler, die kommen natürlich und die Probleme kommen und die sind dann einfach Teil dieser Arbeit.
Genau. Du hast eine schöne Abschlussfrage.
Ein schönes Abschlusszitat. Vielleicht einer deiner Interviewpartner, Joachim, sagt, cooles Graffiti ist, wenn der oder diejenige, die es gemalt hat, eine Freude damit hat oder wenn das irgendwie Freude macht. Hat dir deine abschließende Arbeit, dein Film, hat das diesen Effekt gehabt? Hast du eine Freude damit gehabt? Warst du stolz am Schluss? Wie ist es dir gegangen? Wie geht es dir heute noch mit dem Film?
Ja, also ich sage mal so, es war ein Projekt, wo ich echt viel Zeit reingesteckt habe und das nimmt einen dann natürlich in gewisser Weise sehr mit. Man lernt auch viele Sachen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einfach erst einmal diesen Kontakt zur Kultur, zur Szene noch viel mehr ausgebaut, aber auch jetzt im Bereich generell von der Videoproduktion. Also ich habe das vorher nur so im Kopf, in der Theorie ein bisschen gehabt und man kommt dann wirklich auch schnell rein. Bin kein Profi, aber ein bisschen kenne ich mich mehr aus, jetzt, was Videoproduktion betrifft. Und es hat auch lustigerweise nicht nur mit mir was gemacht, sondern auch mit meinem Umfeld. Also natürlich, ich habe dann oft im Wohnzimmer gearbeitet und weiß ich was, und dann kriegt die ganze Familie davon was mit. Und zum Beispiel meine Mutter, wenn die jetzt durch die Stadt fährt und es gibt irgendwo ein neues Graffiti oder sowas, und dann kommt sie heim und sagt mir gleich von dem Bescheid. Und es ist dann sogar so weit gekommen, dass meine Oma mir dann Zeitungsartikel zugeschickt hat, wo es irgendwie um Graffiti geht. Und das finde ich ist schon was Schönes, wenn du einfach siehst, dass du was bewegt hast und was eine Auswirkung hast. Du hast einfach einen Impact. Und mir hat es schon sehr gefallen. Es war ein Abenteuer und ich mir taugt es ein bisschen, Sachen zu machen, auf die man jetzt nicht unbedingt weiß, was rauskommt.
Ja, ich oder wir hatten auch viel Freude beim Ansehen deines Videos.
Oh ja, ja, wirklich, tatsächlich. Ja, also das war wirklich ist immer spannend. Eine schöne Überraschung und es ist auch irgendwie, ich denke mir, es fühlt sich sicher gut an, wenn man etwas, an dem man so lange gearbeitet hat, dann auch herzeigen kann und teilen kann, in dem Fall halt auf YouTube hochlädt oder.
Und das dann da ist wie ein Graffiti an der Wand.
Genau.
Uns bleibt eigentlich nur mehr Danke zu sagen.
Ja.
Ja, danke.
Großes Dankeschön, Joachim.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Mhm. Gratuliere nochmal zu diesem tollen Film, zu diesem tollen
Abschlussprojekt. Danke. Und das war die vierte Folge der zweiten Staffel von Deadline Diaries.
Wir hoffen, dass da jetzt einige, die zugehört haben, vielleicht auch den Mut finden, solche Projekte umzusetzen, solche Projekte anzugehen. Ich finde, Joachim, du hast da sehr schön aufgezeigt, wie man das gut hinbekommt. Ja, und danke an dieser Stelle fürs Zuhören und danke nochmal an dich.
Vielleicht noch ein kurzer Aufruf, wenn ihr selbst Projekte für die abschließende Arbeit umgesetzt habt, Videos, Podcasts oder ganz andere Formate gewählt habt oder auch eine forschende Arbeit geschrieben habt, auf die ihr stolz seid und über die ihr sprechen wollt, dann schreibt uns. In den Shownotes findet ihr unsere Kontaktdaten.
Ich hätte vielleicht, wenn mir noch ein Tipp eingefallen, spezifisch zu Interviews führen.
Den nehmen wir noch mit rein. Sag uns den noch.
Sehr gut.
Wenn ihr ein Interview machen wollt, und Interviews waren ja ein großer Teil meiner Arbeit, dann schaut drauf, dass ihr die technischen Hürden, dass ihr die wirklich überwindet, weil dann könnt ihr euch mehr auf das Interview selbst fokussieren. Und ich habe das eben so gemacht, ich bin dann meistens zum vereinbarten Interviewort schon eine Viertelstunde vorkommen oder 10 Minuten vorkommen und habe erst einmal meine Kamera, mein Stativ aufgebaut und die perfekte Position gefunden. Und da hat mir dann meistens ein Kollege geholfen, den habe ich dann vor die Kamera gesetzt und das dauert dann natürlich. Und es gibt nichts Lästigeres für einen Interviewpartner, wenn der ankommt und du musst noch 20 Minuten irgendwie an der Technik herumspielen und der Ton passt nicht. Und dann wirkt sich das natürlich auch negativ aufs Interview aus. Also wirklich früh dort sein und alles technische Forschen machen und dann geht es einfach viel flüssiger vom Interview. Und wenn man dann mehrere Interviews macht, also bei meinem ersten Interview war das wirklich noch, war es einfach so, ja, noch sehr aufgesetzt und ich habe da meine Fragen runtergerattert und das war's. Und beim letzten Interview habe ich eigentlich alle Fragen einfach aus dem, ich habe da schon ein Skript gehabt, aber ich habe alle Fragen aus dem Kopf irgendwie raus und man schweift dann natürlich ab und dann redet der Interviewpartner über irgendwas ganz anderes, aber vielleicht ist da auch was Cooles dabei und dann kann man da nochmal nachfragen. Und eben wenn man das übt, wenn man mehrere Interviews schon gemacht hat, dann ja, macht es auch viel mehr Spaß im Endeffekt und dann wird es auch viel mehr zu einem Gespräch als einfach nur zu einem Fragen abklappern.
Vorbereitung ist genau. Alles. Und dann ändert das natürlich den Ton des Interviews, wird ein persönlicher.
Genau, es wird ein persönlicher.
Natürlicher wahrscheinlich. Ja. Das sind doch schöne letzte Worte.
Ich finde es lustig, dass dir das eingefallen ist, Joachim, während wir gestruggelt haben, einen Schluss für diese Folge zu finden. Also, mir fällt nur ein, so wie man Interviews führt. Apropos Abschluss. Ja. Das war die vierte Folge der Deadline Diaries, ein Podcast zur abschließenden Arbeit. Wir waren Martin Peichel.
Und Christoph hier. Vielen Dank, Joachim.
Bis zum nächsten Mal.
Ich sage danke. Ciao. Baba.
Es muss sauber sein, es muss stimmig sein, die Farben müssen passen, man muss die Leere der Caps drauf haben, also wenn da irgendwas läuft oder das nicht gut gecuttet ist und so, dann schaut es einfach nicht so gut aus. Es ist aber für mich kein Maßstab. Wenn jemand das gern macht, was er macht und da Freude hat dabei und das nicht so gut ausschaut, aber der Freude hat dabei, dann ist Graffiti für ihn angekommen, was Gutes zu sein. Aber wenn er sich dann übelst abmüht, 3 Tage lang da übelst arbeitet und dann sagt, boah krass, jetzt ist das Bild perfekt. Dann denke ich mir, aber das, da freut sich dann 15 Minuten über das Bild, weil es perfekt ist und hast 3 Tage reingeschuftet. Das gibt's auch und diese Writer gibt's auch. Man sollte nicht zu viel auf diese schauen, was ist die Qualität und was ist das, sondern eher so, haben wir Spaß mit der Sache? Macht das überhaupt noch Spaß? Dass das eigentlich die Qualität vom Sprühen sein sollte.